weiß gar nicht, warum ihr immer da rumjammert mit den Männern und so. Hauptsache, es gibt sie.
Ich finde, die sind so komisch. Also da sagst du irgendwas total Normales, dann verstehen die das überhaupt nicht.
Fast alle. Also gib mir 100 Männer, davon sind 95 bescheuert. Und du kannst dann auch drauf ausgehen, den schlimmsten davon, den finde ich gut.
Frauen jammern über Männer, Männer jammern über Frauen und alle gemeinsam jammern sie über das Wetter oder die Politik. Das Leben ist manchmal wirklich schwer und ungerecht.
Also der Freund von meiner Mutter, ne? Der hat die vielleicht sowas von angelogen neulich. Also er hatte wirklich das Blaue vom Himmel, so von wegen Dienstreise und so weiter. Weißt du, ich finde das so unmöglich. Da kriegt man doch das Heulen über solche Kerle, die lügen und betrügen.
Wie gut, wenn es bei all diesem täglichen Jammer einen Raum gibt, der Rückzug bietet. Das Jammertal. Heute ist es der Lieblingsaufenthaltsort der notorischen Jammerer. Tatsächlich aber ist das Jammertal ein biblisches Bild. Es beschreibt die irdische Existenz als Ort des Elends, der Not und des Leidens.
Wir bitten in diesem Gebet, dass uns der Vater im Himmel vom Bösen und allem Übel an Leib und Seele, Gut und Ehre erlöse, und zuletzt, wenn unser Stündlein kommt, ein seliges Ende beschere und mit Gnaden von diesem Jammertal zu sich nehme. Martin Luther, der kleine Katechismus.
In anderen Übersetzungen wird das Jammertal auch als Tal der Tränen oder Tal der Wehklage bezeichnet. Schon hier zeigt sich die Vermischung zweier Begriffe, der Jammer und die Klage. Begriffe, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, die sich aber im heutigen Sprachgebrauch vermischt haben.
Das Jammern hat eigentlich immer eine reinigende Funktion.
Dr. Christoph Quarch, Theologe und Philosoph.
Es ist halt schon ein bisschen so, dass man seinem Herzen Luft macht, dass man Dampf ablässt, dass man den Kummer und die Sorge, die einen irgendwie belasten, rauslässt. Das ist sicherlich für die ganze Psychohygiene eine heilsame Angelegenheit, wenn man mal seinem Kummer auf diese Weise Luft machen kann.
Wichtig beim Jammern ist jedoch, ganz im Gegensatz zur Klage, dass es nicht im stillen Kämmerlein passiert. Wer jammert, braucht sein Publikum.
Der Jammernde fordert nicht unser Mitleid heraus, der Jammernde nervt allenfalls. Das wollen wir weghaben. Das hat genau damit zu tun, dass derjenige, der jammert, eigentlich etwas äußert und anderen mitteilt, was nur ihn selber betrifft.
Dr. Martin Bohms, Philosoph und Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur.
Hör auf zu jammern und handle, um dein Leben besser zu machen.
Diese Aufforderung steht auf einem Schild an der Tür von Papst Franziskus. Ob er zermürbt ist von der ewigen Jammerei seiner Mitmenschen? Kleingedruckt steht dort weiter.
Wer jammert, entwickelt einen Opferkomplex, der zu schlechteren Problemlösungsfähigkeiten führt.
Und nicht nur das. Wer jammert, konserviert sein Problem beinahe lustvoll und nervt damit seine Mitmenschen.
Ganz ehrlich, ich halte es nicht gut aus in der Gegenwart von Menschen, die viel jammern.
Professor Barbara von Mettler-Maibohm, Politikwissenschaftlerin und Coach.
Für mich ist es völlig okay, wenn Menschen, die jammern, den Wunsch haben, das zu ändern. Dann bin ich sofort mit im Boot. Aber jemand, der jammert und sich im Jammern von mir eine Bestätigung holen möchte, da bin ich sehr schnell weg. Weil ich merke, dass meine Energien abgesaugt werden, abgezogen werden und ich fühle mich damit nicht wohl und das muss ich mir nicht antun.
Theologisch spielt Jammern keine Rolle. Es ist eher eine Haltung, die sich vor allem im Alltag wiederfindet. Die niederländische Autorin Helena Rubinstein bezeichnet Jammern in einem ihrer Essays als die Waffe der Hilflosen.
Je weniger man selbst zu tun imstande ist, desto mehr muss man bei anderen um Hilfe jammern.
Das klingt ganz müde und scheinbar harmlos, aber da ist schon Power drin und das merkt man als anderer Mensch. Also vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim dritten, vierten oder zehnten Mal merken sie das an ihrer eigenen Reaktion, weil sie nämlich sauer werden.
Dr. Luise Redemann, Fachärztin für psychotherapeutische Medizin.
Emma, hast du schon mal über so einer Wohnung gewohnt, wo so ein geistesgestörter Hund den ganzen Tag kläfft?
Ja, kannst du Europax anziehen.
Europax, da höre ich mein Telefon nicht. Apropos Telefon, hör mal die Telekom. Da habe ich ja vielleicht wieder ein Ding erlebt. Die Vollidioten. Dann sagen die, wir kommen ja doch zwischen 10 und 19 Uhr. Wunderbar, wunderbar. Dann sitzt du da, wer kommt bis 19 Uhr nicht? Du versuchst zwischendurch da anzurufen, ne? Na, 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 na. Heyo, heyo, warte, ich leife immer meine Nerven.
Weißt du, was ich total vor.
Dieses, ja, die Welt ist schlecht, die anderen sind schlecht, das hat doch was Aggressives, dass man die anderen schlecht macht. Die sind ja nicht nur schlecht. Also die Welt ist nicht nur schlecht, die anderen Menschen sind nicht nur schlecht. Und der Mensch, der jammert, der tut so, als wären die anderen, die Welt, das Schicksal nur schlecht.
Der Jammer hat auch immer so eine gewisse Komponente der Selbstgefälligkeit. Und gerade so die Jammerkultur, die sich in unseren Breiten ausgeprägt hat, hat so etwas leicht Lamoyantes, etwas leicht Kokettes. Das heißt, man fühlt sich eigentlich wohl in seinem Jammer, man gibt sich diesem Jammer hin. Das ist aber nicht dieser befreiende, öffnende, reinigende Aspekt, den die Klage hat. Das würde ich gerne unterschieden haben.
Das ist eben der Kompromiss, den diese Menschen unbewusst finden, dass sie eigentlich eine Stinkwut haben aufs Leben, auf die anderen und gleichzeitig sich das nicht erlauben. Und das machen ja auch vor allen Dingen Frauen, dieses Gejammer. Und das hat auch mit der weiblichen Sozialisation zu tun, dass Frauen nicht laut sagen dürfen, was sie wollen. Und also das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt heutzutage, aber immer noch eher nicht. Also sie sollen sich fügen und sie sollen lieb sein und so. Und naja, dann bleibt als Ausweg das Jammern.
Geht der Jammerer auf die Suche, wird er stets schnell fündig. Jammerfutter findet sich an jeder Ecke. Irgendwer ist immer benachteiligt. Das Leben ist grundsätzlich ungerecht. Und die Welt bei Lichte betrachtet ziemlich schlecht. Jedenfalls, wenn man diesen Blickwinkel einnehmen möchte.
Ich kann mal jeden Tag irgendwelche Leute anhören, die am Jammern sind. Das geht mir sowas von auf den Keks. Ich hab da echt keinen Bock drauf. Anders als wenn ihr immer jammert, dann kriegt ihr vielleicht keine Geschwüre oder sowas. Ne? Also da wird man auch nicht so nervös, dann jammert man eben. Und.
Aber die Leute, die wirklich was zu jammern hätten, die machen das hier nicht, ne?
Das ist tatsächlich so. Kaum jemand jammert über wirklich schwere Schicksalsschläge. Über Ereignisse, die einfach nur traurig sind, einfach nur wehtun. Diese Menschen klagen. Und die Klage ist etwas völlig anderes als das selbstgefällige Gejammer über Nichtigkeiten, so Martin Bohms.
Jammern und Klagen ist tatsächlich nicht das Gleiche. Es scheint auf etwas Ähnliches zu verweisen, eine Art Schmerz, eine Wehklage. Trotzdem haben wir es mit zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen, auch zwei unterschiedlichen Äußerungstypen zu tun. Das Jammern, könnte man sagen, das ist rein subjektiv. Bei der Klage ist das anders. Auch die Klage hat ja dieses Element, einen Schmerz auszudrücken. Sie verweist dabei aber immer noch auf etwas Objektives. Das sehen wir zum Beispiel bei der Totenklage. Die Totenklage, die erste, auch in der Literatur behandelte Form der Klage, verweist auf eine existenzielle Grunddimension des Menschen. Dieser existenzielle Verlust eines Menschen, der ja nicht nur den konkret Klagenden oder Trauernden betrifft, sondern der damit etwas berührt, was jeden Menschen angeht.
Die Klage ist die sprachliche Äußerung von tiefen Gefühlen wie Schmerz, Leid oder Trauer.
Das ist übrigens auch der Grund, warum die Klage ganz früh schon in literarischen Entwürfen war, in künstlerischen Entwürfen. Sie kann da ja nur eingehen, wenn sie dem Zuhörer, Zuseher oder Leser etwas zu sagen hat, wenn sie ihn eben berührt.
Klagen ist Ausdruck von Schmerz, hat etwas sehr Impulsives, etwas sehr aus der Seele herausfließendes. Man steuert das eigentlich auch gar nicht so sehr. Wenn ich klage, dann mache ich einfach ein Tor auf und lasse eine innere Anspannung nach draußen treten. Das ist etwas Heilsames und etwas Befreiendes.
Der Ritus des Klagens ist in vielen Kulturen noch lebendig. In Griechenland zum Beispiel sind oftmals die Klagegesänge wahrzunehmen, die über die Friedhofsmauern durch die Dörfer schallen. Klageweiber übernehmen diese Aufgabe gegen Honorar. Ihre Dienstleistung soll den Hinterbliebenen des Verstorbenen das Trauern und Abschiednehmen erleichtern. Genau dieses Klagen beschreibt der Philosoph und Theologe Christoph Quarch als den Ausdruck eines tiefen, authentischen Schmerzes, der nichts gemeinsam hat mit oberflächlichem Gejammer.
Sie spüren es sofort. Sie spüren sofort, ob jemand seine Krankheit, seine Schmerzen, das, was ihm Kummer bereitet, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, dafür instrumentalisiert, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, vielleicht ihre Zustimmung zu erheischen, aber auf jeden Fall im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Oder ob jemand einem wirklich ihn in der Tiefe der Seele bewegenden Leid und Kummer Ausdruck verleiht. Das spüren sie.
Die Klage entspringt den Tiefen der menschlichen Seele. Sie berührt die ganz großen Lebensthemen. So wird die Klage auch an vielen Stellen der Bibel thematisiert, sagt Dr. Georg Steins, Professor für katholische Theologie an der Uni Osnabrück.
Wenn ich auf die Bibel schaue, dann gibt es kein Thema, das in der Klage ausgespart ist. Es sind natürlich immer Themen, die unmittelbar Lebensfragen berühren, also ganz existenzielle Fragen. Es geht um Erfahrungen, die das Leben in Frage stellen, die Leben behindern in jeder Weise, und dazu gehört Krankheit, soziale Ausgrenzung, Armut, die ganze Palette der Nöte und Sorgen. Es geht darum, dass Leben behindert wird, und die Klage setzt genau an der Stelle an und ist ein Ausdruck dafür, sich damit nicht abzufinden.
Das Alte Testament, so Georg Steins, sei voller Klagetexte, vor allem das Buch Hiob. Der mit Krankheit geschlagene fromme Mann fragt sich bzw. Gott:
Warum starb ich nicht bei meiner Geburt, verschied nicht, als ich aus dem Mutterschoß kam? Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gemacht? Warum bin ich dir zur Last geworden?
Georg Steins hat ein Buch über die heilende Kraft der Klage geschrieben. Er sagt, die Klage ist ein wichtiges Ventil der Seele. Ein tiefes Sich-Luft-Machen, ein Ausdruck von Zweifel, fundamentaler Angst, Trauer, Wut oder Zorn.
Wir alle kennen Situationen, in denen es einem die Sprache verschlägt. Und die Klage ist der Versuch, in einer solchen Situation sich nicht abzufinden, sich nicht zurückzuziehen, sich nicht einzuschließen. Die Klage ist also ein Prozess, sich herauszuarbeiten mit dem Letzten, was dem Menschen bleibt. Und das ist der Versuch des Menschen, in dieser Situation Mensch zu bleiben. Und das heißt für den Menschen, das, was da ist an Lebenshoffnung, was da ist an Kraft, das zusammenzunehmen und zunächst einmal die Notsituation zu beschreiben.
Der Theologe sagt, in schweren Zeiten ist jede Form der Klage nicht nur erlaubt, sondern sogar überlebensnotwendig. Egal, ob nur als stimmlicher Ausdruck, also mit Schreien, Zetern, Weinen oder in einer Form, als Gebet, als Brief an Gott oder wen auch immer. Oder als Lied, Hauptsache die Klage, ist ein erster Schritt aus der anfänglich ohnmächtigen Erstarrung.
Ich habe eine Gesichtslähmung, also meine eine Gesichtshälfte ist gelähmt. Das ist nicht mehr sehr massiv sichtbar, aber es ist immer noch so sichtbar, dass Menschen, die mich angucken, ein Stück weit irritiert sind. So, das hat begonnen vor 30 Jahren. Ich habe 5 Jahre lang gebraucht, bis ich das akzeptiert habe. In diesen 5 Jahren habe ich fast aufgehört zu lachen, weil in dem Moment, wo man lacht bei einem schiefen Gesicht, ich mir jedenfalls komisch vorkam.
Bei Barbara Mettler von Maibohm stand am Anfang nur das regungslose Entsetzen, die Erstarrung über ihr Gesicht, das sie selbst nicht wiedererkannte. Es traf sie doppelt schwer, denn natürlich hatte die Politikwissenschaftlerin ihre Karriere vor allem ihrem Wissen und ihrer Kompetenz zu verdanken. Trotzdem, gibt sie zu, auch ihr gutes Aussehen hatte ihr viele Türen geöffnet. Das war nun von heute auf morgen vorbei. Auf der Straße wurde sie ständig angestarrt. Im einen Moment jammerte sie, war voller Selbstmitleid, im anderen gab sie sich der tiefen Klage hin und haderte mit ihrem Schicksal. Warum war ihr das nur passiert?
Die ganz schlichte Frage, die immer wieder aufbricht in der Klage, wozu? Also das ist modern gesprochen die Sinnfrage. Es geht nicht um ein Warum. Das Warum ist eher so der Versuch einer Erklärung. Aber hinter der Warum-Frage steckt ja noch eine viel ernstere Frage, und zwar die Frage, wozu? Was ist eigentlich die Absicht? Was soll daraus werden? Wenn die biblischen Beter klagen, dann artikulieren sie ganz deutlich die Wozu-Frage. Das kommt leider in unseren Bibelübersetzungen nicht immer gut raus. Da steht immer, warum? Gott, warum hast du mich verlassen? Aber die eigentlich korrekte Übersetzung wäre, wozu? Also, welchen Sinn verbindest du damit? Was willst du damit?
In schweren Lebensphasen noch so etwas wie einen Sinn zu entdecken, das ist zunächst fast unmöglich. Vielleicht gelingt es mit der Zeit, wobei das krampfhafte Ringen um das Warum und Wozu auch zusätzlich belastend sein kann. Oft gibt es einfach keinen Sinn. Barbara Mettler von Maibohm fand ihn schließlich aber doch für sich.
Als ich nach 5 Jahren meinen Frieden damit gemacht hatte, dass diese Krankheit meine Krankheit ist, konnte ich mich auf den Weg machen, mal hinzugucken, welche Herausforderungen darin steckt, und konnte sehr, sehr viel in meinem Leben ändern. Das, was ich kapieren musste, ist, dass Denken nicht alles ist. Ich bin Wissenschaftlerin von Haus aus und es gibt andere Dimensionen als das Denken. Dann musste ich kapieren, dass ich nicht alles unter Kontrolle haben kann. Dann musste ich kapieren, dass mein Wert mehr ist als mein Äußeres. Dann musste ich kapieren, dass diese Art der Erkrankung mich auf ganz bestimmte Bereiche hinwies, in denen ich nachwachsen wollte. Also das Annehmen von Frau sein in einer sehr stark männlich geprägten wissenschaftlichen Umgebung. Und das sind alles Weichenstellungen, auf die ich da gestoßen wurde.
Für Barbara Mettler von Maibohm löste sich irgendwann der anfängliche Zustand der Erstarrung. Sie trotzte dem Jammertal und ließ sich ein auf den Schmerz und die Trauer, auf die Gefühlsebene, in der es um existenzielle Dinge geht, um Verlust und um Abschied. Während der Jammer eine Endlosschleife ist, kann die Klage einen Prozess eröffnen, sagt der katholische Theologe Georg Steins.
Prozess im Sinne von, ich wende mich an Gott, ich schreie Gott an, das ist immer noch die intensivste Umschreibung für Klage, die ich kenne, der Anschrei an Gott. Und damit eröffnet sich ein Weg aus der Situation heraus. Wie dieser Weg abläuft, wie lange der Weg dauert, all das habe ich nicht in der Hand. Biblisch ist das ganz interessant. Wir haben Klagetexte in den Psalmen, die schlagen um. Also in den ersten 2 Dritteln haben wir massivste Klagen. Da wird die Welt beklagt, da werden Gegner beklagt. Und dann gibt es sozusagen eine Leerstelle, eine Leerzeile und danach folgt das Lob Gottes. Genau an dieser Stelle ist auch in der Bibel das Stichwort des Wunders zu Hause. Jeder Psalm, ob es sich um einen Klagepsalm handelt oder um ein Lobgebet, jeder Psalm ist mit dem Stichwort Wunder verbunden. Es ist also biblisch ein ganz starker Begriff, aber nicht im Sinne so einer göttlichen Magie, sondern hier ist eine Erfahrung überwundener Not.
Lebenskrisen zeichnen sich dadurch aus, dass das Alte unwiederbringlich vorbei und verloren ist. Dass völlig unklar ist, wie das Leben mit dem Verlust überhaupt weitergehen kann. Ohne den geliebten Menschen, ohne den Job, ohne die Gesundheit, um nur einige Beispiele zu nennen. Dieses Vakuum auszuhalten, wo das Alte weg und das Neue noch nicht da ist, das gehört zu den schwierigsten aller Herausforderungen. Diese Zeit kann lange dauern. Sie besteht aus Betrauern und dem allmählichen Akzeptieren und später ins Leben integrieren.
Wenn ich wirklich traure, dann akzeptiere ich, dass das Leben ist, wie es ist.
Wir sehen hier wieder, das ist eben mehr als nur ein Gefühl. Es ist eine Form der aktiven Auseinandersetzung, auch vielleicht des Überwindens, des inneren Fertigwerdens mit dieser menschlichen tragischen Grundsituation.
Die Klage als elementarer Grundpfeiler des menschlichen Ausdrucks, als Ventil, als Sprachrohr, als Entlastung, als Schrei nach Hoffnung. Unverzichtbar also. Umso dramatischer findet der Theologe Georg Steins, dass die Klage lange Zeit zu den theologischen Tabus gehörte.
Man sollte das gar nicht meinen, aber gerade im religiösen Kontext war die Klage und das Klagegebet jahrhundertelang völlig verpönt. Das galt als Ausdruck des Unglaubens oder eines unreifen, eines ungeklärten Glaubens. Und da galt der Satz, lerne zu leiden, ohne zu klagen. Ein Satz, den ich für zutiefst unfromm halte. Also Weiter kann man sich eigentlich von dem biblischen Gottesbild kaum entfernen als mit einem solchen Satz. Es ist ein Verdienst der Theologie eigentlich erst der letzten Jahrzehnte, dass sie die theologische Würde der Klage wiedererkannt hat.
Wer Gott anklagt, sagt sinngemäß, ich bin mit dem, was du tust, nicht einverstanden. Er stellt damit Gottes Allmacht in Frage. Für Georg Steins ist die Klage aber der Versuch, trotzdem mit Gott in Kontakt zu bleiben, auch wenn es in Krisenzeiten ein Gott ist, der zweifeln lässt und zornig macht.
Ein Mensch, der schweigt, der sich also in Gottes Schöpfung mit dem Unheil abfindet, der gibt Gott auf. Die Klage ist ein Versuch, diese beiden Seiten zusammenzuhalten, weil sie sagt, ich gebe Gott nicht auf. Und ich erwarte von Gott, dass das, was ich jetzt erfahre, nicht sein letztes Wort ist. Die Klage ist also gelebter Glaube und ist gelebte Hoffnung. Die Klage ist auch gelebte Gottesliebe, weil sie die Erinnerung an den guten Gott festhält.
Eine letzte Frage bleibt. Wenn die Klage wirklich heilsam ist, für Christen, aber auch für Atheisten, wenn der Aufschrei notwendig ist, egal ob er sich an Gott richtet, ans Leben oder an den Verursacher des Leids, warum verharren dann so viele Menschen unbeeindruckt im Jammertal, wenn Jammern doch vordergründig betrachtet überhaupt keinen Sinn macht? Warum ist Jammern mittlerweile so gesellschaftsfähig, dass die Deutschen oft als die Nation der Jammerer bezeichnet werden? Manch ein Bewohner des Jammertals will vielleicht gar nicht so recht fort, denn der Weg hinaus scheint lang und anstrengend, ihn zu verlassen ein Kraftakt, und der erste Schritt ist immer, sich selbst schonungslos ins Gesicht gucken.
Ich habe eine Freundin, die jammert bei jeder Gelegenheit über ihren Ehemann, aber sie würde nie im Leben auf die Idee kommen, sich von ihm zu trennen. Ja? Der Jammer wird dann gleichsam zum Kleber, ja? Zum Klebstoff, um eine bestehende Situation zu fixieren.
Wer einmal den Versuch unternommen hat, einem Jammerer Auswege aufzuzeigen, wird schnell merken, eine härtere Nuss gibt es kaum zu knacken. Denn ihm ist vor allem daran gelegen, den bedauernswerten Status quo einzuzementieren. Vielleicht, weil er zu den Aufmerksamkeitsjammerern gehört, der befürchtet, er würde sonst von niemandem mehr beachtet, getreu dem Motto, ich jammere, also bin ich?
Das kommt wahrscheinlich daher, dass es Menschen nicht so leicht fällt, die Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen. Also, dass sie in so einer eher kindlichen Haltung verharren und die nie verlassen oder nicht genug verlassen, dass man als erwachsener Mensch die Verantwortung für sein Leben selber hat. Die haben gar kein Bild von sich selbst als Handelnde und als die Verantwortung übernehmende.
Und so kann man sagen, wenn ich immer in der Haltung des Jammerns bin, bin ich ja in der Opferhaltung. So, und Opferenergie zieht natürlich Täterenergie an. Das heißt, das Opfer produziert sich bis zu einem gewissen Grade den Täter mit.
Als Opfer sind sie moralisch immer auf der richtigen Seite. Sie können immer sagen, du bist schuld oder der andere ist schuld, und sie sind immer selber der Unschuldige und können aus dieser moralischen Überlegenheit, die das Opfer immer hat, einklagen, dass alle anderen ihnen Mitleid zollen, dass alle anderen ihnen Aufmerksamkeit schenken. Sie können quasi die Energie ihrer Umwelt absaugen, weil sie Opfer sind. Das Schlimme an dieser Dynamik ist, dass sie keinen Schritt vorankommen.
Vielleicht aber bildet das Jammertal auch ein sinnvolles Gegengewicht zu einer Welt, in der alle meinen, stets forsch und gut drauf sein zu müssen, in der Verzagtheit und Schwächeln als Versagen gelten, in der nur wenig Raum ist für Trauer und Zweifel. Vielleicht ist das Jammertal der letzte Rückzugsort der Zweifelnden, der Zaghaften, der Wütenden und der Selbstmitleidigen. Auch sie brauchen einen ruhigen Ort, an dem sie manchmal verharren und sich die Wunden lecken können, um dann irgendwann wieder gestärkt hinaus ins Leben zu gehen.